Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live.
So, nach Frank Straumach und nach Heidi Glück gegen Josef Kallinger sind wir jetzt beim Höhepunkt des Montags angelangt. Wie immer, Schlag den Groß. Ist das eigentlich physisch gemeint oder intellektuell? Egal, Gerald Groß ist da, fesch wie selten zuvor. Wow,
muss man sagen. Der Eberschütz putzt mich.
Natürlich wollte ich sagen, das ist natürlich ausschließlich seiner Vis-à-vis und Duellpartnerin Eva Schütz geschult.
Habt ihr schon sehr anerkennend zur Kenntnis genommen.
Genau, genau. Die heute auch in ganz
sogar
Weiß aufblüht.
Ganz gewaschen und parfümiert.
Ja, also
die Wochenwaschung habe ich auch.
So, bitte, also Schlag den Groß ist angesagt und Eva Schütz wird ihn wie eine betonieren. Eva, fange mal mit dir an. Dein Freund Basti Fantasti, bürgerlichen Namen Sebastian Kurz, ist dem Häfen entgangen, könnte man sagen, und hat es tatsächlich geschafft, dieses wirklich abenteuerliche Urteil, das ihm da ein bildsfreundlicher Richter aufgedrückt hat, komplett in die Luft zu sprengen. Wie siehst du denn das? Von mehrere Jahre Häfen auf völliger Freispruch, auch wenn der Häfen bedingt war, auf völliger Freispruch. Wie siehst du dieses Urteil jetzt mit einer Woche Abstand?
Ja, dieses Ersturteil war ganz einfach ein Fehlurteil und es war, glaube ich, jedem, der auch nur eine juristische Grundahnung hat, klar, dass ein solches Urteil schlicht nicht halten kann. Also jemanden zu einem Unterlassungsdelikt zu verurteilen, wo der unterbrochen wird und dann gar nicht mehr weitersprechen kann, das kann schon in der Beweiswürdigung schlicht nicht halten. Und das OLG hat diesen ganzen Zinnober dann ja auch stark verkürzt, hat dann gar nicht mehr versucht herauszufinden. Das Erstgericht hat das ja wirklich genützt, um da eine Art Fact-Finding-Mission zu machen, wer welchen Posten besetzt hat und ein Polit-Tribunal zu veranstalten mit über 1100 Seiten Akten und so weiter. 30 Zeugen wurden einvernommen, 12 Prozesstage hat man da gebraucht und das Berufungsgericht hat halt einfach gezeigt, wie es juristisch auch geht, nämlich, dass man feststellt, dass dieses Ja sich auf die Frage bezogen hat, dass diese Frage korrekt beantwortet war und damit war der ganze Spuk vorbei. Aber was man natürlich schon sieht, ist, wie man Menschen da sozusagen ihn vorverurteilen kann, beschäftigt halten kann, wie man sie finanziell ruinieren kann. Jetzt ist der von dir liebevoll genannte Basti Fantasti eine eher robuste Natur und hat das psychisch, glaube ich, ganz gut überstanden. Aber seine Familie hat darunter schon sehr gelitten. Ich glaube, dem normalen Menschen, dem auch diese finanziellen Mittel nicht unbedingt zur Verfügung stehen, den macht das schlicht fertig. Also man kann da eigentlich durch den Prozess bereits die
darf
Menschen
darf ich die Frage dazu stellen? Ist jetzt mit einer Woche Abstand betrachtet die WKStA da blamiert, eigentlich fast desavouiert? Können die in diesem Stil überhaupt noch weiterarbeiten? Oder sind die jetzt bankrott im wahrsten Sinne des Wortes?
Naja, das war ja
WKStA, Wirtschaftskorruption.
Ja, das war ja nicht der einzige Misserfolg der WKStA. Die WKStA liefert ja Misserfolge am dauernden Band. Man kann ja fast schon zuschauen, wie da ein Verfahren nach dem anderen verloren geht. Und es wäre jetzt einmal Zeit, diese Herrschaften noch einmal ein bisschen zu fragen, wie viel Geld da verbraucht wird, wie viel Justizressourcen da verbraucht werden, ob man nicht da vielleicht mal eine Art Qualitätskontrolle einführen möchte und sagen möchte, wenn es nicht wahrscheinlich ist, dass man mit einer Verurteilung rechnen kann, so wie sie auch in der Strafprozessordnung festgeschrieben ist, dann bitte sind diese Verfahren nicht zu führen, beziehungsweise hat es nicht zur Anklage zu kommen, dass man die WKStA da in dieser Form eigentlich ein Verfahren nach dem anderen verlieren lässt. Unfassbare Kosten für die Republik.
Da hast du noch einen zweiten Freund, nicht nur den Basti Fantasti, sondern auch den HC Horror, wenn man das so sagen darf.
Auch bei dem muss man ehrlicherweise sagen, ist bis jetzt nichts rausgekommen.
Der hat ja von 9 Prozessen schon 7 oder irgend so gewonnen.
Ja, ich glaube, es sind mittlerweile 11 Verfahren, die durchgeführt worden.
Der ist ja wirklich ruiniert,
hat er auch gewonnen. Es ist nicht nur HC Horror, wie du ihn liebevoll nennst. Ich darf jetzt einen ehemaligen Finanzminister...
Für HC Strache, um es zu sehen, zu kommunizieren.
Also ehemaliger Finanzminister Löger, da wurde das Verfahren eingestellt. Sepp Brühl gab es eine Haustür. Gab es eine Hausdurchsuchung, wo man sogar das Gartenhaus noch zerlegt hat am Geburtstag seiner Frau. Und dann hat man ihn nicht einmal einvernommen, das Verfahren eingestellt. Blümel-Verfahren eingestellt. Das ist einfach eine Aneinanderreihung. Und auf der anderen Seite muss man sagen, auch das Verfahren gegen Gerhard Hiefenschnell, gegen den Grünen, ist eingestellt.
Vorher.
Auch gegen Korher wurde eingestellt. Also sowohl auf der einen wie auch auf der anderen Seite ist diese WKStA offenbar völlig erfolglos.
Also du siehst eigentlich das so, dass man sagt, die müsste man irgendwann jetzt einmal abdrehen.
Na, abdrehen nicht, aber man muss einmal dort eine Qualitätskontrolle einführen, dass man sagt, meine Lieben, wer verursacht das da, wer ist da auch verantwortlich dafür und wie das arbeitet ihr dort
Prozent
eigentlich?
Der Verfahren in die
verliert.
So, wie siehst du das, Gerald?
Was denn?
A, das Urteil gegen Basti Fantasti, dass der jetzt freikommt, was du ja immer anders gesehen hast, weil du ja der Meinung warst, der kehrt eigentlich in den Häfen.
Nein, ich habe immer gesagt, dieses Verfahren wird er gewinnen. Seit 3 Jahren sage ich das.
Ja.
Seit 3 Jahren sage ich, dass dieses Verfahren, das Sebastian Kurz gewonnen hat, nicht sein größtes Problem im Leben ist. Und wenn ich Sebastian Kurz kritisiere, kritisiere ich ihn politisch, aber nicht strafrechtlich, weil strafrechtlich hat aus meiner Sicht in diesem Verfahren durch die doppelte Verneinung Idiotie, i-tüpfelreitende Idiotie, die angezeigt worden ist durch Frau Stefanie Crisper,
genau,
die nun mit dem Herrn Stock in einer Koalition sitzt.
Ja, genau.
Welch sinnige Pfiffigkeit
an der ganzen Geschichte. Muss man ja
das muss man auch mal zusammenbringen. Ja. Da habe ich immer gewusst, da kommt am Ende nichts heraus. Ich beurteile Sebastian Kurz politisch. Und Sebastian Kurz politisch beurteilt, ist er eine Luftpumpe. Ich habe das jetzt versucht in Ungarn, jedem, der mich gefragt hat, das haben mir die Israelis gefragt, das haben mir die Deutschen gefragt, das haben mir die Ungarn gefragt, das hat mir jeder gefragt, was ist jetzt mit Sebastian Kurz? Ich habe gesagt, Airpump. Das ist eine typische Luftpumpe. Dann habe ich jedem erklärt, ich erkläre dir das auch, warum. Das ist der, der gesagt hat, er wird die Balkanroute schließen. Und 2022, im Nachhall seiner Kanzlerschaft, haben wir den höchsten Zuwachs an illegalen Asylbewerbern in dem Land.
Aber von der Ukraine.
Ein Scheiß hat er geschossen. Gar nichts hat er gemacht. Er hat gesagt, er wird Kanzler werden, er wird Kanzler werden, er wird den Staat umbauen. Er hat 4 Jahre verwaltet. Dort, wo ein Staat umgebaut wird, das sehen wir in Italien, das sehen wir in Ungarn. Reformen angegangen, die einen zukunftsfähigen Staat machen. Er hat sich darauf besinnt, der Urwaschelkaktus, er will Kanzler werden, hat dann 4 Jahre lang Kanzler gespielt. Ja, hat dann 4 Jahre lang Kanzler gespielt und hat nichts weitergebracht.
In der Corona-Geschichte,
In der Corona-Geschichte ist er zweifelsfrei auf der falschen Seite der Geschichte gestanden. Jeder wird ihn kennen, der an Corona gestorben ist, hat er gleich mal gesagt. 100.000 Tote hat er uns prophezeit. Der Vorbote der Impfpflicht war er. Dieser Bursche ist
damit ja dieses Budgetdefizit.
Dieser Bursche ist am Ende politisch gescheitert und der Nachhall ist, koste es, was es wolle, 100 Milliarden Kosten für Corona und dafür leben wir jetzt. So, daher sage ich, der soll nach Katar reisen, der soll in den Oman reisen, in die Vereinigten Arabischen Emirate, es wird eher Badehosen frei. Der Grasser ist eben Ziegenstadel irgendwo, er soll sich die Hermes-Badehosen vom Grasser nehmen. Dieselbe Luftpumpe im Übrigen, Grasser und Kurz, gibt es ja ein Foto, wo sich die beiden getroffen haben, könnten sich ja kaum ähnlicher sein. Und so mit der Hermes-Badehosen vom Herrn Kurz in Zukunft, vielleicht kann er auch die Fiona in der Zwischenzeit betreuen, wenn er einen Spaß hat die nächsten Monate. Aber für sonst
der ist der Bursche. Der Mann ist so geschmacklos, aber er bringt vieles gut auf den Punkt.
Aber
er hat uns ja.
Aber er ist strafrechtlich unschuldig.
Wenn du jetzt schon die politische Abrechnung mit dem Herrn Kurz machst, muss man ja sagen, er hat uns diese türkis-grüne Regierung eingebrockt.
Sebastian Kurz, größter Fehler. Sebastian Kurz, größter Fehler. Der entscheidend größte Fehler ist, an diesem Samstag im Nachhall von Ibiza nicht eine konservative Regierung weiterzuführen, sondern konservative Werte eindrucksvoll zu verraten und die linken Grünen in die Regierung zu lassen. Das habe ich jetzt dem Orban seinen Mitarbeitern am Wochenende erklärt. Die haben alle erklärt, Sebastian Kurz, sage ich, Freunde, der hat die Linksextremen in die Regierung geholt, die Antifa. Das ist kein Konservativer, das ist ein U-Boot.
Und letztendlich hat er damit das Land ruiniert, muss man sagen.
Ja, logisch.
Wie siehst du das als Sebastian Kurz-Freundin?
Nein, also erstens mal finde ich es erstaunlich, dass der Sebastian Kurz, obwohl er jetzt schon seit längerem nicht mehr in der Politik ist, es schafft, den Gerald Groß in dieser Form zu emotionalisieren, dass er hier zu Höchstformen aufläuft.
Sicher, weil er darüber redet, wie kaputt dieses Land ist und so.
Ja, aber das kann man ja nicht Sebastian Kurz umhängen. Lassen wir es uns einmal jetzt da rein. Die Flüchtlingszahlen 2022 sind auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen und nicht auf das Nichtschließen der Balkanroute. Außerdem wirst du ja selbst dem Herrn Kurz nicht zumuten können, dass er im Nachhinein noch irgendwas schließt. Das ist einmal das Erste. Dass die FPÖ sich mit Ibiza in dieser Weise selbst demontiert hat, dafür kann der Herr Kurz, muss man ehrlicherweise sagen, auch nichts. Er hätte ausgesprochen gerne noch diese Regierungsperiode vollendet.
Angeblich nicht. Der wollte den Herrn Kickl loswerden und den Herrn Hofer.
Und er wollte den Neuwohlen einigen.
Vor allem den Herrn Strache. Vor Ibiza hat es überhaupt keine Anzeichen gegeben, dass er diese Regierung auflösen möchte.
Nein, die Regierung war ja unter uns eh viel kleiner, weil den Umbau des Staates hat sie nicht betrieben.
Die Frage ist immer, wie brutal meinen Staat umbauen. Die Impfpflicht ist bitte nicht unter Sebastian Kurz eingeführt worden, sondern von Schallenberg. Und Vorbereitungshandlungen, da müsste man mal ganz detailliert sagen, wen er da ist.
Er redet ja nicht von der Impfpflicht, er redet von den vergeudeten und verschleuderten Milliarden.
Eva. Du bist eine Juristin. Sagt dir der Satz Culpa in eligendo etwas?
Ja.
Auswahlverschulden.
Ja.
Wer hat denn den Herrn Schallenberg erfunden? Ich kenne den Schallenberg nur, wie der Kofferträger von der Uschi Plasnik war, okay?
Ja.
Da hat er die Taschentücher nachtragen können. Wer hat einen Herrn Schallenberg, den Impfpflicht Schallenberg, zum Außenminister gemacht?
Aber sag ich dir ganz ehrlich,
der Basti! Und wer hat den Karl Nehammer zum Innenminister gemacht? Basti.
Und wer hat den Herrn Strache zum Vizekanzler gemacht? Jetzt nicht auch der Basti,
weil
das wird ja wohl eher der Herr Kickl gewesen sein, oder?
Der Basti. Nein, der Basti.
Der Basti,
hat
der Basti ist also generell an allem schuld.
Nein, schau. Es geht mir um Folgendes.
Gut, aber an der schlechten Türkis-Grünen.
Eva, es geht mir um Folgendes.
Ja, aber die war auch
Eva,
nicht immer nur unter dem Basti schlecht.
Ist einer konstant in seiner Linie, in seiner Wahrheit, oder biegt er sich die Wahrheit zurecht, wie es ihm passt? Der Sebastian Kurz hat zum Beginn der Flüchtlingskrise folgenden Satz gesagt, im Jänner 2015. Jeder Zuwanderer ist intelligenter als jeder Österreicher. Wie die Frau Merkel die Grenzen aufgemacht hat, hat er der Frau Merkel applaudiert. Ja, wenn ich es dir sage, hat er der Frau Merkel, liest die niederösterreichischen Nachrichten. Hat er der Frau Merkel applaudiert, hat er der Frau Merkel applaudiert und hat von Hass und Hetze in dem Land gesprochen gegenüber dem großen Wert der Toleranz und der Gastfreundlichkeit, die nun die Österreicher predigen. Zwei Monate später hat er dann gemerkt, ey, das geht sich nicht aus. Das sind nur junge, männliche, langbärtige. Ah, der Winter. Plötzlich war er der Balkanrundenschläger. Der Balkanrundenschließer hat das Hosenbier aufgemacht und zugemacht und die Grenze zugemacht und den Scheiß hat er gemacht. So,
aber das kreidest du ihm jetzt an, dass er erkannt hat, dass sich das nicht ausgeht?
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sollen wir es weiter tun? Ich kreide ihm an, dass er ein exzellenter, ein Kommunikationstalent ist, aber am Ende im Inhalt ein Opportunist.
Das heißt, dann muss ich dir die Frage aller Fragen stellen und die kommt genau richtig. Soll der Basti Fantastisch, spricht der Sebastian Kurz, spricht der Großunternehmer und Milliardär Sebastian Kurz, in die Politik zurückkehren?
Na selbstverständlich.
Soll er in die Politik zurückkehren?
Selbstverständlich.
Er soll zurückkehren?
Ja, na selbstverständlich.
Als nächster Kanzler?
Ja, ich bin der Meinung, die Justiz konnte ihm nicht habhaft werden, ganz im Gegenteil. Da hat er zu Recht gewonnen und das wahre Urteil muss der Wähler sprechen. Und das gönne ich ihm. Dann treibt man ihm diese Spompanadeln aus. Ich will immer wieder zurück. Ich bin wieder da, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Jedes Mal, wenn eine Mondphase schlecht steht, der Halbmond in den Vollmond oder in den Viertelmond übergeht, trampt der Bub in der ganzen Nacht um 3 Uhr früh. Ich bin Kanzler, ich bin Kanzler, ich bin Kanzler. Dann fängt er mit den Uhrwaschen zu machen. Ich bin Kanzler.
Dann soll er in die Politik zurückgehen.
Ja, nein, entschuldige, jetzt einmal grundsätzlich.
Wird er dann gewinnen? Wird er unser nächster Kanzler
am
wieder
Ende
werden?
Wird er doch besser sein als der Christian Stocker. Das steht doch außer Zweifel.
Ja.
Der ÖVP-Wähler ist ja in Wahrheit, der ÖVP-Wähler ist ja, der ist ja nicht besonders anspruchsvoll. Sagen wir mal so, dem kannst du einen Wasserhydranten hinstellen oder ein Zirkuszelt oder eine Giraffe oder ein Kotz oder ein Hund. Ist ja nicht besonders anspruchsvoll, der ÖVP-Wähler. So,
also.
Dort, wo der ÖVP-Wähler nicht mehr mitgeht, ist, wenn er beim Herrn Christian Stocker in den Rotdaten bei 13% die ÖVP nur mehr liegt. Da bin ich der Meinung, da
würde
der Sebastian Kurz locker 23, 24, 25% machen, aber er wird nicht mehr den ersten Platz machen.
Glaubst du?
So. Also erstmal kann man Sebastian
nicht mehr sehen. Das werden wir sehen.
Du wirst es ja gerne sehen, bei der nächsten Wahl, wenn er zukommen
kennt den Sebastian
sollte.
Kurz besser als du.
So.
Erste Frage, soll er wieder in die Politik zurückkehren? Und zweite Frage, wird er wieder in die Politik?
Also ich glaube, der Sebastian Kurz hat jetzt sehr konsequent bei jedem Mal, wo man ihn gefragt hat, gesagt, er hat überhaupt keine Intention, wieder in die Politik zurückzukehren.
Das hat er nicht gesagt.
Das hat er jedes Mal gesagt. Ich kenne keine andere
Antwort
von ihm. Er
hat derzeit eine andere Lebensplanung.
Und er hat
und
nicht
er
vor, in die Politik zurückzukehren.
Mit seinem derzeitigen Leben. Ja. Nein, das hat er nicht gesagt.
Also das hat er definitiv nicht gesagt. Durchaus negative Ansichten, die sehr wenig Spekulationsmöglichkeit geben.
Zurückkehren?
Ich glaube nicht, dass er in die Politik zurückkehren
kann. Jetzt hör auf.
Warum soll er das tun? Ganz ehrlich.
Weil du ihn genauso gut kennst wie ja.
Und zwar?
Ja. So, pass auf, dass nicht zum Lachen.
Sie kennt ihn deutlich besser als du.
Deutlich besser. Ich gehe auch davon aus, dass
würde ich mich jetzt nicht so zu behaupten
wagen. Sie waren genau, dass Sebastian Kurz mit der halben Republik eine offene Rechnung hat. Mit seiner Partei, mit den Nehammers, mit den Schützenhöfers, mit den Drechslers, mit den Hannis aus St. Blöden, mit dem Herrn Stelzer, mit dem Eischlecker. Wie heißt der?
Matle.
Mit dem Herrn Matle, mit denen hat er eine offene Rechnung. Und denen will ich jetzt erklären, Freunde, weißt du, was Sebastian Kurz sagt? Ihr müsst einmal dorthin riechen, wo ich schon hingeschissen habe. So, und jetzt kommt er zurück in die Politik und sagt, macht jedem so einen dicken Haufen vor die Tür und sagt, ich kann es besser. Und jetzt sind wir bei der realpolitischen Einschätzung. Inhaltlich habe ich sehr viel gegen den Sebastian Kurz.
Weil ja, er Windrad... Du hast es gerade aufgezählt.
Nein, er ist ein Windradler, Luftpumpe, ist ja nett. Es gibt viele Luftpumpen auf der Welt.
Die ÖVP hat leider nicht einmal mehr Luftpumpen.
Aber die ÖVP hat nicht einmal mehr Luftpumpen. Die hat nur mehr vier Platten. Das ist das Problem.
Also vielleicht können wir es jetzt einmal der Reihe nach durchgehen.
Bitte, du bist dran. Schlusswort.
Ich glaube nicht, dass Sebastian Kurz vorhat, in die Politik zurückzukehren, weil er, glaube ich, bei dem, was er jetzt tut, eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hat.
Sagt seine inoffizielle Sprecherin Everschütz.
Die ist ihm sehr viel wert.
Nummer das glaubst zwei, du ernst? Das
ja, glaubst du ja, völlig ernst. Er macht doch überhaupt keine, keine Anstalten, das zum jetzigen Zeitpunkt zu machen. Und ob er was in der Zukunft macht, wird man sehen. Aber ich halte es auch nicht für sehr wahrscheinlich.
Sagst, er wird nicht zurück.
Zweitens, ob Sebastian Kurz gegen Herbert Kickl gewinnt oder nicht, das ist zwar in deiner Welt völlig unvorstellbar, dass so etwas eintreten könnte, aber auch Herbert Kickl hat seine Schwächen, die möchte ich jetzt nicht dezidiert aufzählen, weil sonst würde man nämlich die Zeit überschreiten. Also ob jetzt ein Duell Kurz gegen Kickl
wie das tatsächlich
ausgeht, das kann man sich anschauen, das wäre sicher recht spannend. Ob das der Sebastian Kurz macht, weiß ich nicht. Aber ich würde nicht gar so sicher sein, dass das so eindeutig für Herbert Kickl ausgeht, weil de facto hat der Mann die Wahl wohl gewonnen, aber Bundeskanzler ist er halt noch immer nicht und die ganze FPÖ dodelt herum mit irgendwelchen Urschüssen, die sie inszenieren, also, die dann aber politisch nicht
funktionieren. Du sagst, Basti von Dasti wird nicht in die Politik zurückkehren. Du sagst aber gleichzeitig auch, er sollte in die Politik
zurückkehren. Ich glaube, es wäre
eine andere Frage. Bist du dir sicher, dass wir nicht in eineinhalb Jahren hier sitzen und den Wiedereinstieg von Sebastian Kurz in der Politik kontroversiell diskutieren?
Aus heutiger Sicht ja, aber wer weiß, was in eineinhalb Jahren ist. Aber aus heutiger Sicht, glaube ich, kann man das wirklich
verneinen. Eva, Schlussfrage. Soll Sebastian Kurz in die Politik zurück?
Ich glaube, es wäre ein spannendes Duell. Und da darf ich euch jetzt beide mal recht geben. Für in einem Wahlkampf ist sicher Sebastian Kurz geeigneter als Christian Stocker. Das braucht man
echt nicht. So, also, über deinen Lieblingskanzler...
Aber weißt du, was das auch heißt? Christian Stocker dead man walking.
Ja, wenn du das sagst...
Kommt drauf an, wenn das jetzt noch fünf Jahre dauert,
also, hat eine gewisse... Du hast jetzt gerade den Buddha aus Wiener Neustadt erlegt.
Das war klassisch. Wir haben zum ersten Mal kritische Worte von Eva Schütz über Christian Stocker.
Für den Wahlkampf, glaube ich,
der morgen bei uns zu Gast sein wird. Denn morgen feiert er bei Fellner Live 100 Tage diese großartige Regierung. Und über diese großartige Regierung, die ersten Tage wieder erwarten, sogar überlebt hat, über die werden wir gleich diskutieren. Wir sind sofort wieder zurück.
Fellner Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live.
So, also, zweite Runde im Duell zwischen Gerald Gross gegen Eva Schütz. Und ich sag's ungern, weil ich bin ja ein Eva Schütz-Fan. Aber ich habe das Gefühl, es steht 1-0 für Gerald Gross.
Ja, das ist, weil er sich immer so aufregt. Er hat einfach mehr Emotionalität an den Tag gelegt. Ich kann mich nicht so aufregen über das.
Er war in diesem Einstieg, der pointiertere.
Absolut. So, und vor allem der emotionalere.
Aber das muss nicht unbedingt sein. Er hat heute natürlich auch die besseren Themen, weil du bist heute ständig in der Defensive. Jetzt warst du in der Sebastian Kurz-Defensive. Jetzt kommst du auch noch in die Christian Stocker-Defensive. Denn wir haben es ja gerade gehört von unserem wunderbarsten Kanzler, aller wunderbaren Kanzler, die wir je hatten, ja, von unserem Winston Churchill, haben wir gerade gehört, 100 Tage Regierung, eine Sensationsbilanz, wie wir gerade diesem Interview entnehmen konnten. Ich wusste gar nicht, dass der so viele tolle Dinge gemacht hat in diesen ersten 100 Tagen, die uns alle entgangen sind.
Ja.
In Wahrheit blüht diese Republik auf, seitdem Christian Stocker Kanzler ist, und sie entwickelt sich fantastisch. Du hast ja gesagt, lasst Christian Stocker arbeiten. Das war ja deine Devise hier.
Du hast immer gesagt, das sei nicht unfair. Das hat sie gesagt.
Sie hat gesagt, er ist besser.
Sie ist sehr stockerkritisch.
Nein, das stimmt. Sie war pro Stocker, sie hat gesagt, besser
ich
als ein
Ruf. Ich habe gesagt, er ist für die Situation, in der sich Österreich nach diesen sehr, sehr langen Koalitionsverhandlungen befunden hat, nicht schlecht. Das versuchen wir mal auch die positiven Sachen hier herauszukehren, schon allein um ein Gegengewicht zum Gerald zu bilden. Das Budget ist nicht besonders einfallsreich. Es hat auch keine große Standardstrategie. Es hat auch keine große Strategie für den Arbeitsmarkt. Es hat auch energiepolitisch keine große Strategie. Aber es ist so immerhin...
überhaupt keine Strategie.
So kann man es jetzt auch sagen, das sagst du. Ja. Also für die großen Probleme hat es keine Strategie, es hat auch keine Föderalismusreform, die, glaube ich, mehr als notwendig würde. Aber sie haben es zustande gebracht. Wir sind jetzt mittlerweile schon mit kleinen Erfolgen notwendig, weil die Koalition mit der FPÖ ist zum Beispiel überhaupt nicht zustande gekommen. Sie haben es zustande gebracht und es war so eine Belastung für alle ein bisschen. Es war kein großer Wurf
und
dabei.
Wie siehst du jetzt diese ersten 100 Tage, wenn du sie nach Schulnoten bewerten müsstest? Würdest du großzügig sein und einen Einser hergeben?
Ja, ich würde sagen, es ist ein 3 bis 4, es ist nichts Gröberes passiert.
3 bis 4?
Aber es gibt natürlich auch keine großen Projekte. Also schon allein, dass man diese Industriestrategie vorstellt bis Weihnachten, glaube ich, war jetzt der Plan, oder bis Jahresende. Das zeigt natürlich, jetzt sind die Arbeitslosenzahlen, haben wir, glaube ich, heute gehört, wieder um 6,9% gestiegen. Also für die Situation, in der sich Österreich befindet, ist das einfach zu langsam.
Aber sie sind ja wahnsinnig schnell unterwegs, wollte ich eh sagen. Ja.
Nein, sie sind wahnsinnig auch langsam unterwegs.
Die Medienförderung kommt 2016. 26 und alles wird alles.
Wir kriegen keine Medienförderung, das ist mir relativ egal.
Gut.
Aber
du kriegst überhaupt keine, weil Digitalisierung kommt ja nicht vor, wie wir wissen. Online-Seiten gibt es ja.
Aber ich glaube, das Tempo ist natürlich der Tatsache geschuldigt, und das ist das, was wir, der Gerald und ich, ja immer gesagt haben, dass diese drei Parteien einfach keinen gemeinsamen Kern haben. Die brauchen natürlich für alles so lange, weil sie sich ja im Grunde kaum Überschneidungsflächen haben. Du hast noch immer Babler, von dem hört man zwar wahrscheinlich Gott sei Dank für diese Koalition zurzeit nicht wahnsinnig viel, trotzdem ist es eine linke SPÖ.
Und hat immerhin eine Bremse der Mitpreise
gegeben. Ja, aber widersprochen.
Ja, erstens haben sie widersprochen, zweitens war das auch keine Bremse
der Mietpreise,
weil das war wieder nur für den Altbau und das war eigentlich nur eine Verlängerung der
bisherigen Maßnahmen.
Also deine Bilanz der ersten 100 Tage und deine Bilanz dieses gerade bei uns ausgestrahlten, also morgen am Dienstag ausgestrahlten Christian Stocker.
Ich finde, es ist langsam, es passiert nicht viel, dadurch passiert auch nicht viel Schaden, es ist ein bisschen ambitionslos, es ist so eine Art Verwalten, wo eben wenig Perspektive, wenig Leuchtturmprojekte, um dieses politisch sehr strapazierte Wort zu verwenden, da sind, wo man aber auch jetzt keine großen Fehler macht. Und, das muss man ihnen zugutehalten, du hast es eh vorher schon gesagt, es gibt sie noch. Ja, sie sind noch nicht auseinandergefallen.
Also
aber
du bist
vielleicht
nach
auch dem
wie vor sehr lieb zu Christian Stocker und sagst, Gott sei Dank haben wir den.
Naja, was wäre die Alternative? Wären wahrscheinlich Neuwahlen gewesen und das wollte natürlich auch.
Na, Oliver,
außer die FPÖ, die hätte es jetzt getaugt.
Gut, du feierst die 100-Tage-Regierung ja besonders, würde ich sagen. Du hast für morgen eine große Torte vorbereitet.
Dass der rausspringt.
Ja, genau.
Wie einst Marilyn Monroe.
Gerald Groß zu 100 Tage Christian Stocker, bitte.
Naja, was hat's gebracht? Die ÖVP ist im Kanzleramt. Das ist der einzig epochale Erfolg. Die ÖVP ist mit Rohdaten 13%, mit einem Wahlergebnis von, dass sie nur mehr bei 20% realisieren würde, glaubt sie, 100% der Macht auszuüben. Das ist der einzige Erfolg von 100 Tagen. Heute wurde wieder ein 15-jähriger syrischer Messerstecher am Reumannplatz verhaftet. Hauptsache, die ÖVP ist im Amt. Dieses Jahr kommen wieder 20.000 bis 40.000 ins Land herein. Hauptsache, die ÖVP ist im Land. Die Pensionen im Kanzleramt. Die Pensionen werden um 180 bis 250 Euro gekürzt. Hauptsache, die ÖVP ist im Kanzleramt. Die Kinderbetreuungsgeld, Pflegegeld wird nicht mehr valorisiert. Hauptsache die ÖVP, ist im Kanzleramt. Ja. Das Wirtschaftswachstum in Österreich ist rückläufig. Als einziges Land der Europäischen Union bei -0,5%. Hauptsache die Wirtschaftspartei ÖVP ist im Kanzleramt. Ja. Nehme ich so zur Kenntnis. Die Banken schwimmen weiterhin im geliehenen Geld von 5 Milliarden Euro. Hauptsache die ÖVP ist im Kanzleramt. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 400.000 Euro. Hauptsache die ÖVP ist im Kanzleramt. Wir haben Schulden wie Generalstabswachtmeister, rutschen in ein EU-Defizitverfahren. Unsere Zinsen werden steigen. Hauptsache die ÖVP ist im Kanzleramt. Und in den 100 Tagen sehen wir, mit welcher Kaltschnäuzigkeit, Demokratieverachtung, mit welchem Hass gegenüber dem eigenen Land und seiner Zukunftsentwicklung die ÖVP einen persönlichen Wunsch nach einem Kanzleramt abbildet und das gesamte Land, inklusive 9 Millionen Menschen, die in dem Land leben, eiskalt über die Klinge springen lässt. Hauptsache Christian Stocker und die ÖVP ist im Kanzleramt. Und ich sage daher, super, gut so weiter so. Oder wie man zu Werner Faymann gesagt hätte, wenn nicht die Richtung stimmt, Chrissy aus Wiener Neustadt, Hauptsache die Richtung stimmt, passt so weiter so in den Abgrund. Ungarn hat ein Wirtschaftswachstum von 0,8 bis 2,5%. Ist das unmittelbare Nachbarland. alle anderen Länder rund um und um, bis Ausnahme Deutschland. Es ist, alle 100 Jahre müssen Deutschland und Österreich gemeinsam in den Abgrund schlittern. Das muss man verstehen, das haben sie immer schon so gern gemacht. Immer wenn Deutschland und Österreich Hand in Hand in den Abgrund geht, dann rumpelt es gewaltig in Europa. Alle anderen Länder, bis auf Deutschland und Österreich, haben ein Wirtschaftswachstum. Und wir haben dort drei Leute sitzen, die sich gegenseitig im Übrigen nicht einmal einen Satz unfallfrei rauskriegen. Grammatikalisch, weil sie nicht reden und nicht schreiben können, sondern in Wahrheit Analphabeten politisch. Aber der Deregulierungsseppel, das ist nämlich der einzige, der in der Regierung bekannt ist, ja. Deregulierungsseppel, der Sepp Schellmann, hat zwei Dienstwegen, hat sein Ministerkabinett, sein Staatssekretariatskabinett von 7 auf 14 Mitarbeiter aufdereguliert, ja, springt in irgendwelche Freibäder, macht Werbung für irgendwelche Medien und versetzt sich selbst, weil ihn ein Bürger in einem Zug kritisiert, wo er sich selbst so fühlt wie ein Jude zwischen 38 und 45. Das ist die Regierung. Ja, super. Das ist die internationale Lachnummer. Und wenn du sagst, was wäre die Alternative, kann ich das sagen? Die Umsetzung des Wahlergebnisses. 28% für Herbert Kickl. Bundeskanzler Herbert Kickl. Aber da erkennt man, der Herbert Kickl war nicht machtrausch. Und wollte nicht in ein Kanzleramt rein, sondern er wollte den Staat wirklich reformieren. Und das ist mit dieser ÖVP nicht mehr möglich. Und das beweist die ÖVP seit 100 Tagen eindrucksvoll.
Obwohl schon viele Menschen die Angst haben, bevor wir das machen möchten.
Du sagst, die ÖVP hat dieses Land und Christian Stocker hat dieses Land in den 100 Tagen endgültig an die Wand gefahren.
Ich erkenne, dass die Kanzlerschaft, wovon im Übrigen nur ein Kanzler gewählt wurde, das war Sebastian Kurz, wir haben jetzt seit 5 Jahren nicht gewählte Kanzler, das ist der Herr Schallenberg, das ist der Ehemeister Stocker, wir haben in Wahrheit nur ÖVP-Funktionäre auf der Ersatzbank. Wir haben Ersatzspieler, die stehen. Wir wundern uns, dass man nicht in der Champions League spielt und haben in Wahrheit Einbeinige. Buckelige, Einäugige.
Nicht gewählt.
Alle drei, der Herr Schallenberg, der Herr Neham und der Stocker, haben sich eine Gehirnzelle geteilt. Das ist ja unmöglich in Wahrheit medizinisch. So, und genau das passiert. Seit 6, 7 Jahren hält die ÖVP das Kanzleramt und das Land, und das muss man selbst zugestehen, das Land ist noch nie so schlecht dagestanden seit 45 wie jetzt. Noch nie.
Also deine Note für diese Regierung ist...
Du,
dreimal darf ich raten.
Die Eber hat gesagt,
die Skala reicht für
den Stocker. Der Stocker ist besser als sein Ruf. Osama Bin Laden war wahrscheinlich auch besser als sein Ruf.
Naja, sag mal jetzt. Also, das kannst du wirklich nicht vergleichen. Na, wirklich? Aber du würdest der Regierung.
Also, der Terrorist, der sprengt das ganze Land in die Luft.
Du würdest der Regierung einen Sechser geben.
Nein, noch einmal. Ich möchte nur eines sagen, weil alle sagen: Ja, was wäre die Alternative? Schau. Du kannst die Regierung jetzt 2 Jahre noch weiter wursteln lassen. Dann haben wir 600.000 Arbeitslose. Dann haben wir 600.000 oder 2 Jahre noch. Dann ist eh vorbei. Also wenn das Doppelbudget ausläuft in 2 Jahren, ist die Geschichte eh mausetot. Dann haben wir statt 400.000, 600.000 Arbeitslose, kommen aus der Rezession nicht raus, die Deindustrialisierung nicht. Mittlerweile sperrt schon die IV, die Industriellenvereinigung und alle Industriellen der ÖVP die Kredite. Irgendwann wird die Raiffeisen als letzter Unterstützer vielleicht auch draufkommen, dass die ÖVP in Wahrheit nur mehr den Bankenstandort Österreich zerstört. Irgendwann werden sie draufkommen, dass es eine Laienspielertruppe bestehend aus dem ÖAB ist, die in Wahrheit nur alles hinmacht. Ja, und dann wird's rumpelt, dann geht's runter.
Also ein Sechser. Gut, Eva, was sagst du denn jetzt zu dieser durchaus amüsanten Analyse, die der Gerald Koster gerade geliefert hat?
Also man muss ihm natürlich auch für das Amüsement durchaus einen Einser geben, wenn man es auf der Notenskala sehen
aber möchte. Widersprechen.
Aber du siehst es nicht so, dass diese Regierung Österreich an die Wand fährt.
Ich glaube auch, dass diese Regierung Österreich nicht gut tut. Wie schnell sie die an die Wand fährt, das wird man sehen, weil sie ja doch ein bisschen so langsam agieren, dass sie es gar nicht schnell an die Wand fahren können.
Du formulierst es wie immer, deine Art ist sehr charmant. Du sagst, diese Regierung tut Österreich nicht gut.
Tut Österreich nicht gut, weil sie einfach keine Strukturreformen setzt, die notwendig wären, dass man dieses Land wirtschaftlich nach vorne bringt. Und du kannst natürlich ein Land wenn du kein entsprechendes Wirtschaftswachstum hast, dann kannst du ein Budget nicht sanieren. Da kannst du die Passgebühren erhöhen und den Pensionisten 150 oder 250 Euro wegnehmen. Ich möchte das jetzt gar nicht despektierlich sagen. Ich weiß, dass das für diese Menschen auch einen großen Unterschied macht. Aber trotzdem kannst du nur über das Wirtschaftswachstum dieses Budgetdefizit wieder in den Griff bekommen. Und da sehen wir zurzeit eben keine Anreize dafür. Und das kommt daher, dass diese drei Parteien Parteien einfach, und das haben wir wirklich immer schon gesagt, nichts gemeinsam haben. Die können sich ja auf keine große Reform einigen, weil sie so unterschiedliche Ansätze haben. Ich finde, man hat das heute ganz gut gesehen. Die Justizministerin Sporer und Claudia Blackholm, da ging es um dieses Verbot von Ehen unter 18 Jahren, wo die Frau Justizministerin tatsächlich meint, ja, die Jugendlichen sollen lieber in eine Ausbildung investieren, ihre Zeit investieren, als schon so früh zu heiraten. Komplette Themenverfehlung. Das sind 14-jährige Mädchen, die mit 40 oder noch älterjährigen, noch älteren Männern verheiratet werden. Die überlegen sich nicht, dass sie lieber in eine Ausbildung investieren möchten, anstatt schon zu heiraten und Mutter zu werden. Die werden verheiratet, dann werden sie vergewaltigt und dann werden sie dazu gezwungen, so ein Leben zu führen. Und da sieht man die Grundnaivität, die die SPÖ da an den Tag legt, und die ist wirklich erschreckend. Und so kommt man einfach nicht zusammen und es werden einem auch keine großen Reformen gelingen.
Also die Regierung ist deiner Meinung nach für dieses Land schlecht?
Die Regierung ist vor allem vom Tempo her und einfach von der Tatsache, dass sich die nicht einigen können und deswegen auch nichts weiterbringen können für dieses Land in dieser Langsamkeit. Es ist ein bisschen eine tödliche Umarmung.
Fangen wir mal mit der NEOS an. 100 Tage NEOS in der Regierung. Was hat uns das gebracht?
Ich finde, der Wiederkehr, um jetzt mal das Positive am Anfang zu nennen, macht zumindest immer wieder Punkte, zeigt Punkte auf, versucht die umzusetzen. Wo ihm das gelingen wird, das wird man sehen. Aber er hat zumindest
also einen Wiederkehr guten Kommunikationsplan. Also Wiederkehr kriegt ein Plus bei dir.
Wiederkehr finde ich nicht so
schlecht. Schellhorn siehst du ähnlich positiv?
Schellhorn sehe ich nicht positiv. Das ist halt leider ein Fettnäpfchen hüpfen von einem zum anderen. Eine Art von Ungeschicklichkeit, die eigentlich ihresgleichen sucht. Mir tut er fast schon ein bisschen leid.
Also das ist lieb von dir. Also dir tut dann selbst Schellhorn mit seinen zwei Dienstwegen leid?
Ja, es ist einfach ganz ungeschickt, wenn man sich parallel noch einen Dienstwagen bestellt. Da braucht man einen Büroleiter, der sagt, Achtung, so macht man das nicht. Ja. Dieser Ausspruch, den der Gerald vorher zitiert hat, ist natürlich auch alles andere als intelligent. Und in der Badehose irgendwelche linken Medien zu promoten, ja, ist auch nicht unbedingt sonderlich gescheit.
Gut. Und die Frau Meindl-Reisinger,
die du große Hoffnungen gesetzt hast, ist schon ein bisschen gefährlicher, weil der Sepp Schellhorn ist ungeschickt, ja, und der Christoph Wiederkehr versucht, seine Punkte zu machen. Die Frau Meindl-Reisinger ist natürlich mit ihrer Politik schon deutlich gefährlicher, weil sie so stark erstmal auf die Ukraine gesetzt hat, wo man sich, glaube ich, doch deutlich mehr Neutralität erwartet hätte. Da möchte man 20 Millionen in eine Werbekampagne stecken, damit Österreich nicht ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat wird.
Also man fragt sich schon, wie geht es einem
eigentlich? Und auch ihr Auftritt da in Serbien war mehr als unglücklich und hat international bestenfalls zu Kopf
Also von der bist
geführt.
Du total enttäuscht.
Nein, von der bin ich wirklich
enttäuscht. Weil ich darf dich an deine ersten Auftritte hier erinnern, wo du gesagt hast, diese große Hoffnung.
Ja, stimmt, habe ich
auch
so gesehen.
Die Hoffnung ist gestorben.
Das muss man ehrlicherweise sagen. Gut. Die ist eher mit ihrer Selbsterstellung
bei der SPÖ warst du immer kritisch, weil du hast gemeint, der Herr Babler wird diesem Land nicht gut tun. Siehst du das nach wie vor so oder bist du
jetzt der Herr Babler reilt sich jetzt abgesehen von den Medienförderungen relativ zurück. Also ich habe von dem, ich weiß nicht, euch geht es vielleicht anders, jetzt relativ wenig gehört, außer dass er JJ vom Flughafen abgeholt hat, was jetzt auch nicht so wahnsinnig geglückt war,
was
im Nachhinein peinlich war, was man zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht ganz wissen konnte, dass der sich halt als politisches
Geisterfahrer,
Gefahrenpotenzial,
Selbstmordattentäter, islamistischer in dem Fall,
entwickeln würde. Ne? Die Frau Sozialministerin, die Frau Carina Schumann,
gar nicht mitgekriegt.
Ja, die hat den Ausspruch getätigt, dass
das
Asylwerber zumindest A2-Sprachniveau haben müssen, weil sonst können man sie nicht in den Arbeitsmarkt integrieren. Also das glaube ich...
Integrieren. Also von der SPÖ bist du so enttäuscht, wie du am Anfang schon warst.
Und der es am geschicktesten macht mit Abstand, ist der Herr Marterbauer, muss man ehrlicherweise sagen, weil der stellt jetzt dieses Budget, ich glaube, der macht das jetzt noch so ein bisschen nett bis zum nächsten Doppelbudget und dann wieder Vermögensteuern fordern und dann wird man sehen, was rauskommt dabei.
Gut. Und der Stocker macht jetzt eine gute Figur, weil du warst ja sehr positiv zu ihm. Also du hast ihm Vorschusslorbeeren gegeben. Du hast gesagt, der ist besser als sein Ruf, der ist ruhig, der ist unaufgeregt. Das ist genau das, was dieses Land jetzt braucht, sagtest du zu Beginn.
Ruhig und unaufgeregt ist er ehrlicherweise auch vielleicht ein bisschen zu ruhig und zu unaufgeregt, weil da natürlich jetzt wirklich wenig Reformen kommen und wenig Weichenstellung zum Thema Wirtschaftsstandard. Und das kann man, glaube ich, der ÖVP als Wirtschaftspartei schon generell vorwerfen, dass da einfach sehr, sehr wenig Initiative kommt. Der Wolfgang Hartmannsdorfer versucht es immer wieder, aber wie weit er da auch in seiner eigenen Partei, die schon sehr ÖAP-getrieben ist, durchkommt.
Gerald, du hast das Schlusswort. Wie schaut deine Analyse der NEOS aus?
Naja, ich bin da mit der Eva sehr deckungsgleich. Der Wiederkehr eher blass,
macht halt seine Integrationsprojekte im Bildungsbereich, wo ich der Meinung bin, wir sind zumindest was Graz oder Wien betrifft, schon längst zu spät dran. Also wenn wir dort Leute haben, 50%, die in Wahrheit kein Wort Deutsch kennen, dann bringst du die Schule um und dann bringst du die wenigen um, die durch Bildung sich eine Karriere und eine Existenz schaffen wollen. Er verwaltet in Wahrheit den Irrsinn der letzten 10 Jahre, dass eine restlose, irreversible Unterwanderung in den Großstädten stattgefunden hat. Ich sage ganz deutlich, Wien wird eine arabische Stadt binnen der nächsten 20 Jahre. Das gibt mir die Demografie.
Und die Neos,
da brauche ich gar kein Mathematiker sein. So, zum Sepp Schellhorn. Sepp Schellhorn, gebe ich der Eva auch recht, ist die ungekrönte Kaiserin des Fettnapfs. Ja, jeden Tag. Wo er nur einen findet, hupft er eine, gatscht hinein, dass nur so ein Gaud ist. Ich meine, der Audi A6 ist ihm zu klein, wegen der Beinfreiheit nimmt dann Audi A8. Jetzt kenne ich den Sepp Schellhorn. Ja? Kaum größer als eine sitzende Wildsau. Ein Quadrat, ein klassisches. Von lange Haxen gar kein Reden. Die Eva hat lange Haxen, Model, aber der ist ja ein Gnom, der kann ja Bürgermeister in Lilliput werden oder in Minimundus unten in Klagenfurt. Der ist ja nicht groß, der Schellhorn, braucht dann Audi A8 und erklärt das dann also. Ja. Ich meine, okay, sei es drum. Dann, ich fühle mich wie ein Jude im Jahr 1933 bis 1945 in Österreich, weil irgendwelche Psofenen zu ihm sagen, Schellhorn, du bist ein Todel. Ja, gut, das ist ja in Wahrheit auch keine Beleidigung. Wenn ich mir Schellhorn so anschaue, ist eine Tatsachenfeststellung, würde ich fast sagen. So, dann was noch? Was hat er noch alles angestellt? Dann, ja, er kriegt das Staatssekretariat mit 7 Mitarbeitern, sagt, das ist ihm zu klein, er braucht 14. Ey, das ist halt alles nicht gescheit. So, erledigt. Und auch hier bin ich in der Analyse. Zu Meindl-Reisinger gebe ich dir recht, die halte ich insofern für brandgefährlich, weil sie, die Meindl-Reisinger, für mich die etwas rhetorisch geschultere Version von Annalena Baerbock ist. Außenpolitisch eine absolute Geisterfahrerin. Annalena Baerbock, erklärte war against Putin, wir kennen die Geschichten. Sie kann zwar reden, aber offenbar zu eitel, um zu erkennen, dass dieses Amt in einem neutralen Staat ihr einfach eine Schuhnummer zu groß ist.
Die Frau Meindl-Reisinger?
Ja. Als neutrale Außenministerin hätte sie sich beispielsweise wirklich gut positionieren können die letzten 6 Monate als Vermittlerin zwischen Russland und der Ukraine und Österreich
okay,
auf diesen Platz schieben können. Ja, jetzt werden die Verhandlungen, jetzt werden die Verhandlungen in Istanbul ohne die Europäische Union geführt. Ja. Sowas braucht man doch nicht.
Aber mit der Frau Meindl-Reisinger, glaube ich, wollen die nicht.
Sie hätte es aber zumindest probieren können. Dann hat sie sich mit dem gesamten Balkan angelegt, alles drum und dran. Und ich war jetzt selber in Budapest, da waren ja doch einige Regierungschefs dort, amtierende, in Charge. Fragen mich alle, was da los ist. Die fragen wirklich.
Ob die noch dicht ist,
noch
oder was sollte das
also Jahr wenn be- Staatschefs von Nachbarstaaten, Regierungschefs, Diplomaten in höherer Funktion mich wirklich ernsthaft fragen, ob das alles so gescheit ist, was da gerade in Österreich passiert, dann schrillen bei mir die Alarmglocken. Der Außenminister darf sich politisch nicht so exponieren. Der Außenminister, wie Österreich ihn versteht, war eine neutrale Vermittlerrolle. Der oberste Diplomat ist keine Parteipolitikerin. Ich
kriege dann 5er von dir. So, willst du zur SPÖ ganz kurz was sagen? Bitte kurz.
Ja, er hat die eigenen Wähler verraten. Schau, wenn Josef Heson in den 90er Jahren das Pflegegeld eingeführt hat, der Herbert Haupt der Erste war, der es erhöht hat, und ausgerechnet der Andreas Babler, der das Pflegegeld im Realen wieder kürzt, weil es nicht inflationsangepasst ist, dann wird sich die Urne vom Josef Heson im Kreis drehen anfangen und aller großen Sozialdemokraten, Lore Hostasch oder Hans Salmutter, aller jener großen Sozialdemokraten, die Sozialpolitik in dem Land noch gemacht haben. In Wahrheit hat er alle seine Wähler verraten zugunsten des Vizekanzlers. Ja, zugunsten seines Vizekanzlers.
Und zur ÖVP habe ich Minister, von der Justizministerin bis zur genialen Sozial- und Gesundheitsministerin, von der ich persönlich noch gar nichts gehört habe.
Aber du kannst sie treffen. Du.
Das ist schon in der Richtung.
Ist die erste Ministerin, mit der du dich auf Augenhöhe unterhalten kannst.
Weil du nicht da warst.
Da kannst du direkt in die Augen schauen. Das ist ungefähr so.
Du aber...
Ja, nein, ich sag's ja nur. Ja.
Nur einige
Zentimeter. Aber möglicherweise kannst du auch noch oben schauen. Aber ja, gehen wir zurück, schauen. Die Geschichte ist recht einfach. Die Frau Justizministerin, zwei Dinge, die mir besonders... wirklich widerfallen. Der erste Punkt ist, sie lüftet jetzt im Budgetbegleitgesetz alle Gefängnisse, weil sie unfähig ist, für die Justizvollzugsanstalten ein ordentliches Budget und Justizwochebeamten auszuverhandeln. Jetzt kriegen alle Knackis in dem Land ein Fußfessel.
Ja, mit 2 Jahren unbedingt nämlich.
Ja, entschuldige, noch einmal, mit 2 Jahren unbedingt, bis der syrische Messerstecher ist dabei.
Ja. Der kriegt
4 Jahre. Nein, entschuldige, warum? Wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem syrischen Messerstecher und dem Herrn Grasser im Strafausmaß?
Na, dass der eine ein Gewalttäter ist und der andere.
Ja, na gratuliere. Ist ein Gewalttäter, ist ein Gewalttäter an dem Steueraufkommen aller Österreicher.
Ja.
Entschuldige. Wenn uns die Immofinanz klagt und 1,8 Milliarden kriegt, dann sind wir flach wie Holland. Dann kriselt es aber in dem Land. Und wenn uns der Herr Grasser mit seinen Kumpanen so viel Geld gekostet hat. So, und die zweite Geschichte, da gebe ich auch der Eva recht, weil wir wollen es ein bisschen harmonischer gestalten. Ich meine, eine Justizministerin, die nicht begreift, dass durch die sozialistische Politik in dem Land es mittlerweile zu Zwangsverheiratung von Kindern kommt, ja? Aber die noch immer glaubt, dass sie Frauenpolitik macht, wenn sie Binnen eh richtig setzt. Ja, die geht ja mit der Scheißbürsten auskrank. Naja, entschuldige. Klar. Wenn diese ganzen linken Frauen noch immer nicht kapieren, dass sie in Wahrheit die Frauenrechte, die mühsam von Johanna Donald, von Alice Schwarzer, von all den großen Ikonen des Feminismus erkämpft worden sind, nun ins Mittelalter zurückgeworfen werden. Zwangsverhüllung, Zwangsbeschneidung, Vergewaltigung in der Ehe, Kinderheirat, alles drum und dran. In welchem Land leben wir, wo wir ein Gesetz brauchen, brauchen, damit Kinder nicht islamistisch verheiratet werden dürfen? Und der sagt, ja, die Kinder sollen halt weniger schnackseln und mehr an ihre Karriere denken. Das ist deren Antwort. Da frage ich mich, wo lebt die? In Döbling, in der Villa, die Gurde? Oder beim Bund Sozialistischer Akademiker, wo sie nichts anderes hört? Die sollen einmal ausschauen, wie es den Frauen geht, dank der Segnungen ihrer Einzelfallkarawane, wo sie mit den ganzen Sozis brav mitgemacht hat. Jeden Tag wird in Österreich eine Frau vergewaltigt. Jeden Tag. Durch die Tathandlung eines Menschen ohne Staatsbürgerschaft. Jeden Tag.
So.
Wo macht es jetzt ein Gesetz gegen Vergewaltigung? Aha, haben wir das noch nicht? Da gibt es keine Initiative. Die ganzen sozialistischen Flintenweiber bringen in Wahrheit für ihre eigenen Frauen nichts
zu. Ja.
Ja, ist
also
so.
Schön langsam. Gut, also
du musst dich für die Medienbehörde wieder von mir distanzieren.
Diese Runde geht jetzt an Eva Schütz, weil...
Nein, bitte distanziere dich wieder wegen der Medienbehörde von mir.
Sie hat versucht, die Analyse dieser Regierung charmant zu machen, weil du mit der Würst gesagt, Scheißbürsten daherkommst oder was? Also gut, 1:1, erste Runde groß. Zweite Runde.
Im Übrigen berufe ich mich auf Gerhard Bolt, großer bayerischer Kabarettist. Meili mit der Scheißbürsten.
Eine Runde haben wir noch, dann sind wir gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Dritte Runde im Montagsduell Schlag den Groß. Eva Schütz schlägt den Groß. Bisschen defensiv begonnen bei Basti Fantasti. War nicht ganz einfach für sie als Sebastian Kurz-Freundin. Jetzt sehr, sehr charmant aufgedreht in ihrer Regierungsanalyse. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Am Anfang war ja Frank Stronach und hat gesagt, ich mache mir große Sorgen um dieses Land. Mhm. Ja? Weil es geht gar nicht gut mit der Wirtschaft. Mhm. Ja? Und machst du dir auch Sorgen um dieses Land?
Ich mache mir.
Und große Sorgen. Und wenn ich dazu auch noch die Frage stellen darf, warum machst du dir Sorgen? Und wie dramatisch ist die Situation für Österreich generell mit diesem Katastrophenbudget und diesem Katastrophenwirtschaftswachstum?
Ja, ich mache mir große Sorgen um das Land, weil wir einfach es nicht schaffen, das Wirtschaftswachstum wieder hochzufahren. Wir haben jetzt, wie schon wie vorhin erwähnt, eine Arbeitslosenquote, die fast um 7% höher ist. Wir haben da lauter Baustellen, die man schnellstens in den Griff bekommen muss. Österreich lebt ja von seinen gut ausgebildeten Menschen, zumindest war das bis jetzt der Fall. Jetzt haben wir das Thema, dass das Bildungssystem keine jungen Menschen mehr hervorbringt, die gut ausgebildet sind oder nur mehr sehr, sehr teilweise, ganz sicher nicht in Wien. Das nächste Thema haben wir, dass Teilzeit deutlich sinnvoller ist, Teilzeit zu arbeiten und dann eben vielleicht noch ein bisschen schwarz zu verdienen, als Vollzeit zu arbeiten. Das heißt, wir haben auch noch ein Problem, dass es viele Menschen gibt, für die es sich schlicht nicht mehr auszahlt zu arbeiten. Denen unterstelle ich jetzt weder Faulheit noch sonst irgendwas, weil sich Menschen einfach optimieren. Und wenn es mehr Sinn macht, dass ich Teilzeit arbeite oder geringfügig beschäftigt bin, daneben vielleicht noch einer Tätigkeit nachkomme und dann komme ich auf das gleiche Gehalt, wie wenn ich Vollzeit arbeite.
Du kommst dann mit der Mindestsicherung aufs gleiche Gehalt.
Richtig, dann haben wir überbordende Sozialausgaben. Es geht ein Drittel geht in die Sozialleistungen. Das ist nicht nur das Thema, es ist auch, also ein großer Teil ist das Thema der ganzen Ausgaben für die Migration.
Fahren wir gegen die Wand mit unserem?
Wir fahren, wenn wir dieses System nicht ändern, gegen die Wand, weil all dieses...
Das ändert ja niemand. Das müsste ja relativ
rasch passieren. Wir haben keine Idee, wie wir günstige Energie für die Industrie beschaffen. Das ist uns bis jetzt überhaupt noch nicht eingefallen. und weil er Gerhard Groß immer so diese Bankensteuer als zu niedrig kritisiert. All das sind keine Maßnahmen, die strukturelle Reformen einleiten. Also wir haben keine Pensionsreform, wir haben keine Bildungsreform, wir haben keine Föderalismusreform und wir haben keine Reform der viel zu hohen Lohnnebenkosten, weil wenn den Menschen einfach die 40 Stunden Arbeit nichts überbleibt von ihrem Lohn, dann werden sie nicht arbeiten und die Unternehmer können nicht mehr zahlen, weil die Lohnnebenkosten so hoch sind, dass sie sonst pleite sind. Und in diese Situation haben wir uns jetzt hineinmanövriert und jetzt muss man wirklich schnellstens etwas tun und da braucht es sicher Mut und da braucht es sicher eine gemeinsame Anstrengung.
Ist das jetzt ein Nachtgebet von dir?
Ja.
Das kann ja nicht ernsthaft eine Beurteilung dieser Regierungsarbeit sagen, dass du sagst, da braucht es jetzt Mut. Ich meine, diese Regierung hat ja alles nur hundertprozentig an Mut.
Du hast mich gefragt, wie ich sehe. Also Österreich ist mit 0,5% Schrumpfen der Wirtschaft das einzige Land in Europa, sogar die Deutschen bei all ihrem Konfusen,
was auch immer sie da tun. 0,0 die Deutschen.
Die Deutschen sind besser.
Wir sind auf Null.
Wir sind Letzte in der EU und das ist also etwas, wo man eigentlich sagen müsste, das ist auch, glaube ich, was die Menschen verstehen, dass man ändert jetzt die Systeme, aber man tut es offenbar nicht und das ist extrem schwierig, dass wir da wirklich auch schon die nächsten 1,5 Jahre gut überstehen.
Gerhard, du hast das ja schon angesprochen vorher mit dem Schlusslicht Österreich in der EU. Das ist eine Katastrophe in Wahrheit.
Naja, schau. Wozu ist eine Politik, eine Regierung da? Essentielle Probleme zu lösen. Die Politik braucht mir nicht erklären, was ich für Geschlecht habe. Die Politik braucht mir nicht erklären, mit wem ich schnacksel. Die Politik braucht mir nicht erklären, was ich mit versteuertem Geld bereits tue. Politik braucht mich nicht bevormunden und zensieren bei dem, was ich denke oder wie ich mich zu äußern habe. Das, was ich als Staatsbürger mit einem Steuer- und Abgabenaufwand von 50% an die Politik habe, ist, löse mir die großen Aufgaben der Zukunft, dass dieses Land im sozialen Frieden in die Zukunft geht. Jetzt haben wir eine stagnierende und rückläufige Wirtschaft im dritten Jahr. Eine Rezession, eine Deindustrialisierung, eine im Hintergrund rauschend fortlaufende Inflation von immer mehr als 3%. Bon. Löst die Regierung nicht. Sie will es nicht lösen, sie löst es nicht, sie macht es in Wahrheit nur schlimmer.
Sie kann es vor allem nicht lösen.
Sie macht es nur schlimmer. Jetzt haben wir die nächste Situation. Wir haben eine immer wieder steigende Zahl der Arbeitslosen. Wir rattern auf die 400.000 hin. Tendenz steigend, da ist Luft nach oben. Die gesamte Asyl- und Migrationskiste ist in keinster Weise geklärt. Sie ist weder saniert, in Österreich werden nach wie vor nicht die Grenzen kontrolliert, man hat den Familiennachzug für 2-3 Monate ausgesetzt und im Herbst kommt dann das dicke Ende und es werden wieder Hunderttausende oder Zehntausende eingebürgert. Und jeder fragt sich in Wien oder in Graz, ja, ist das noch das Land, wo ich lebe? Das heißt, alle diese Probleme, die die Regierung nicht löst, sind Probleme, die am Ende ein direkter Angriff auf den sozialen Frieden darstellen. Und wenn der soziale Frieden uns flöten geht, geht im Übrigen auch die Demokratie flöten. Ich möchte es nur bei der Gelegenheit gesagt haben, falls das wer nicht weiß. Wenn du den Menschen die Demokratie, wenn du den Menschen den sozialen Frieden und den Ausgleich raubst, dann zerstörst du ihnen den Glauben an die Demokratie.
Gut, also.
Und das alles tut diese Regierung. Ausgerechnet bestehend aus den sogenannten Scheindemokraten ÖVP, SP und NEOS, weil sie scheitern. Weil sie scheitern, nehmen sie den Menschen das Vertrauen in die Demokratie und die demokratischen Instanzen. Und ich halte das für brandgefährlich. Da geht es nicht darum, ob der Stocker Kanzler ist oder die ÖVP noch irgendwo Einfluss hat oder nicht, der Forschungsverein oder die SP oder die NEOS. Es geht am Ende darum, halten wir dieses Land zusammen oder driften wir mit diesem Land komplett ab? Und ich meine mit Abdriften auch gesellschaftlich. Ich wiederhole, was ich heute bereits gesagt habe, wenn mir führende ausländische Politiker sagen, ihr seid lost, you are lost.
Das haben sie dir gesagt.
Ihr seid verloren.
Das haben die gesagt.
Das haben sie gesagt.
Hat der Frank Stronach auch gerade gesagt.
You are lost.
Mhm.
Ja? So, wir haben da in Ungarn 2-3 Tage lang über Migration, über alles geredet. Und gerade Länder, die im Übrigen aufstrebend sind, wie Polen, Tschechien, Ungarn, aber auch Italien beispielsweise, die anziehen, sagen uns, Deutschland und Österreich ist lost, ist verloren. Wenn wir uns die Hauptstädte, die Metropolen anschauen, müssen wir erkennen, wir sind verloren. Und die, auf die wir so speiben und kritisieren, auf den Diktator Orban, der hat die besten Zahlen.
Naja.
Ich nenne dir ein Beispiel. Die jüdische Gemeinde in Österreich hat 8.000 Mitglieder. In Ungarn 100.000 Mitglieder. In Ungarn sagen Juden, sie haben keine Angst, verfolgt zu werden. In Österreich sagen 50% der Befragten, sie haben Angst, verfolgt zu werden.
Gut.
In Ungarn hast du keine tägliche Messerstecherei, keinen islamistischen Terroranschlag. Und in Ungarn zu den Medien, jetzt sage ich dir auch, was du als Medienmacher. Ja. Vor 10 Jahren hat es in Ungarn 31 regierungskritische Medien gegeben. Heute gibt es 64 regierungskritische Medien.
Das ist jetzt die Orban-Propaganda.
Nein, das ist nicht die Orban-Propaganda. Das ist, wenn du dich einmal, wenn du dann mal deine 4 Buchstaben nimmst und nach Budapest fährst und dir das selber anschaust und dann plötzlich draufkommen, was sich der ORF, die ARD und der ZDF sagen, die glatte Lüge ist. Die glatte Lüge der Frau Ursula von der Leyen. Die glatte Lüge des Herrn Donald Tusk, der heute in Polen Awatschen gekriegt hat, obwohl er gegen den Kandidaten angetreten ist. Die glatte Lüge all jener, die in Wahrheit den europäischen Kontinent vergiften, die Ukraine retten wollen, aber selbst nicht einmal in der Lage sind, den eigenen Kontinent schützen zu können.
Genau, damit sind wir beim Thema, beim Schluss. Das. Denn es ist ja definitiv so, dass ja dein geliebter Orban hin und dein geliebter Tusk her Europa derzeit vor die Hunde geht. Das muss man ganz klar sagen. Die Chinesen und die Amerikaner ziehen uns die Unterhose aus. Die einen mit ihrer Digitalisierung und mit ihrem AI, Artificial Intelligence, die anderen halt mit ihrer Elektroauto-Offensive und was immer
sie haben. Solarenergie.
Ja, Solaroffensive und so weiter. Mhm. Also Europa stinkt ja derzeit ab.
Ich möchte widersprechen.
Bitte,
ich möchte
widersprechen. Bitte.
Die europäischen Eliten, die nicht mehr demokratisch legitimiert sind, ruinieren uns. Nicht die Europäer. In Großbritannien ist eine Regierung im Amt. In Großbritannien, ja. Aber Europa besteht aus einzelnen Nationen. Auch Großbritannien, auch wenn auch nicht EU-Mitglied, ist der große Player in Europa. In Großbritannien hast du Nigel Farage mit UKIP bei 35% und Keir Starmer nur mehr bei 21%. Aber der Keir Starmer führt Krieg gegen den Herrn Putin, der Idiot. So, in Frankreich hast du den Emmanuel Macron, der im Übrigen nicht mehr antreten wird, seine Partei durch den Herrn Attal mausetot ist und die Marine Le Pen versucht man einzusperren, weil man weiß, dass sie 35-40% hat, nächste Staatspräsidentin werden könnte. In Deutschland drängt man die Alice Weidel in das Kriminelle durch den Verfassungsschutz, obwohl man weiß, dass sie mittlerweile in den Umfragen stärker als amtierende Bundeskanzler Friedrich Merz ist. In Österreich hast du den Herbert Kickl, der bei der Nationalratswahl auf Platz 1 ist, hast aber eine Forschungsfigur da drinnen, die dort sitzt mit 20% und Kanzler spielt. Kanzler von Minimundus. Das ist ja unser Hauptproblem.
Aber das
wir haben das Hauptproblem, auch, wir haben das Hauptproblem, dass Europas Eliten
vor die Hunde
abgewählte, abgewrackte, zusammengeschrotterte Eliten kaputt sind, abgewählt sind, aber sich wie Autokraten in ihren Ämtern halten und dem demokratischen Wunsch, dem neuen Winterwähler nicht entsprechen wollen. Das ist das Hauptproblem. Und sie machen uns Woche für Woche noch mehr kaputt.
Das Hauptproblem ist aber auch, dass du derzeit in der ganzen EU praktisch kein gescheites Start-up mehr hast, während du in Amerika jedes Monat ein paar hast, um es einmal so zu sagen.
Dann schaust du dir mal an, wie viel, dann fährst du einmal nach Budapest, dann schaust du einmal nach Budapest und schaust, wie sich die Amerikaner dort jetzt auch unter Donald Trump in Budapest einkaufen und dort schauen, dass die Wirtschaft funktioniert. Da schaut er das
allerdings
an.
Allerdings hat jetzt in Polen doch der rechte Kandidat gewonnen, muss man sagen.
Ja, hat er. Arschknopp.
Um 0,3%. Wird aber auch nichts nutzen, weil mit dieser EU derzeit der ganze Kontinent Europa in die Grube fährt.
Das könnte von mir sein.
Ja, und insofern war es wirklich verwunderlich, dass Ursula von der Leyen auch nach ihrer Performance zum Thema Corona und Impfstoffbeschaffung noch immer im Amt ist und dann noch einmal auch verlängert wurde, weil es ist ihre zweite Amtszeit.
Die Frau hat eine Katastrophenbilanz.
Man kann auch nicht den Green Deal irgendwie umbenennen in Industrial Deal und glauben, dass man da neue Rahmenbedingungen in Europa schafft. Und da gebe ich dir schon recht, durch diese Überregulierung, die die EU da veranstaltet, gibt es einfach, vielleicht mag es in Ungarn ein bisschen besser sein, aber generell, es ist schwer, hier eine Start-up-Kultur zu haben.
Europa kommt in der ganzen Artificial Intelligence.
Wir haben ja einen Regulierungsakt für die Artificial Intelligence, bevor wir noch die Artificial Intelligence tatsächlich haben. Ja, wir haben die Solarindustrie, die nach China ausgewandert ist. Wir können uns nicht entscheiden, ob es jetzt die Elektromobilität oder doch der Verbrennungsmotor ist.
Wir werden bei der Artificial Intelligence, wo ja jeder sagt, die wird die nächsten 10 bis 20 Jahre...
Da sind wir jetzt schon so weit hinten, dass
wir
es wahrscheinlich nicht mehr aufholen können.
Da kommen wir nicht mehr vor. Wir als Österreich sowieso nicht, weil bei uns glaubt ja der Kanzler, AI steht für Amnesty International. Und ja, ist er so. Aber in Europa auch nicht, muss man sagen. Weil auch die großen Länder wie Deutschland und Frankreich, die mal führend waren
Die schwächeln.
Und jetzt haben wir nicht einmal die natürliche Intelligenz auf der Regierungsbank.
Und die
künstliche auch nicht. Weil auch die künstliche Intelligenz hat einen Anstand und sammelt sie nicht dort, wo die schwarze Loch
ist. Wie schaffen wir es uns mit diesen grünen Energien? Energievorgaben, wo wir den Ländern irgendwelche Strafzahlungen gegenseitig aufbrummen, dass wir uns die Produktionsstückkosten in der Industrie völlig zusammenhauen. Also der Zertifikathandel, muss man ehrlich sagen, ist eine extreme Belastung für die europäische Wirtschaft. Und das schafft man ja auch nicht. Jetzt hat man der Autoindustrie zuerst gesagt, nur Elektromotoren, jetzt sind es doch wieder Verbrennermotoren. Also wir schaffen es ja nicht einmal, so dumm die Vorgaben auch sein mögen, dass man die Vorgaben einhält, damit sich die Industrie zumindest irgendwie danach richten kann. Das Thema Atomkraft, auch völlig unterschiedlich beurteilt, ist CO2-neutral, hat man es irgendwie Gott sei Dank akzeptiert. Und dann glauben wir, dass man mit Windrädern und ich weiß nicht was, Fracking ist verboten, irgendwie eine Energiepolitik zusammenbekommt, die Sinn macht. Und ich glaube, ich habe jetzt einen Freund von mir getroffen, der lebt mit seiner Frau in China, weil er eine Chinesin geheiratet hat. Und die lachen dort über uns, die sagen, was sind denn das für merkwürdige Menschen, was führen die da überhaupt auf? Die schauen auf uns ein bisschen wie so auf ein kleines Disneyland, wo sie sich denken, die sind ja irgendwie ganz putzig. Also, und dort ist es auch ganz schön, aber offen, da sind die alle verrückt.
Also auch du siehst für Europa generell, aber für Österreich speziell äußerst schwarz. Wie siehst denn du den Donald Trump?
Naja, Donald Trump liefert jetzt zum Beispiel zum Thema Ukraine-Konflikt natürlich nicht das, was er versprochen hat. Ich glaube, das wird doch deutlich schwieriger, als sicher das gedacht hat. Man muss aber auch sehen, ich weiß nicht, wie viel Motivation er überhaupt noch hat, diesen Konflikt zu lösen, weil die Amerikaner profitieren ja eigentlich davon, erstens in dem Ausmaß, dass sie ihre Energie, nämlich das Fracking-Gas, relativ teuer nach Europa verkaufen können. Zweitens haben sie ja der Ukraine viele Kredite gegeben, um diese Waffenlieferungen in Anspruch zu nehmen. Also vielleicht, ich weiß es nicht, denkt sich der auch irgendwann, ihr habt es mich doch einfach gern und bringt es euch weiterhin um, es ist mir einfach egal.
Wie siehst du den Donald Trump am Schluss?
Licht und Schatten. Er liefert innenpolitisch.
Das ist interessant, weil du warst einmal ein Fan von ihm. Ja. Dass du jetzt auch Schatten siehst, überrascht mich.
Ja, ich bin dort bei der Eva. Mir liefert er in der Ukraine-Geschichte nicht schnell genug. Ich bin mir sicher, ich hoffe, er wird liefern. Mir liefert er auch im Gaza-Konflikt nicht schnell genug. Ich hoffe, er wird liefern, was Gaza, Palästina und Israel betrifft. Er liefert innenpolitisch wahnsinnig schnell. Die Abschiebung von 500 illegalen Migranten, die ihm das Gericht... 500.000.
Sie kommen
Migranten,
on top.
Da liefert er. Er baut tatsächlich den Staat binnen kürzester Zeit um. Er baut ihn in Wahrheit neu auf. Das ist ein Stil, den wir... Also ich glaube, das ist die größte Gesetzesflut, die da auf Amerika niedergeht, seit Ronald Reagan. Ja. Er macht sehr
das,
viel...
Das, was der was in einem Tag macht unsere
Regierung in 30 Jahren nicht. Also er macht sehr viel, das kann einem gefallen oder nicht. Es gibt ihm die demokratische Legitimation, das zu machen. Es sind auch demokratische Gesetze. Wir sehen es, wenn etwas passieren würde, würden ihm die Gerichtshöfe sofort in die Parade fahren. In Amerika liefert er gigantisch. Er hat im Übrigen das Problem, oder er hat nicht das Problem, die Demokraten haben das Problem, dass die so mausetot ist, dass die dem Donald Trump, aber in 3 Jahren haben wir schon wieder Wahlen. Ich sage es ja nur, dass das, also drei Jahre, 4 Monate. So, die haben noch immer keinen Kandidaten. Das heißt, die gehen auch gegen, ich rechne damit, dass J.D. Vance dann antreten wird. Durch die Ziellinie geht als nächster US-Präsident.
Glaube ich nicht. Ich glaube, der Trump wird schon noch einmal kommen.
Aber kann, ist auch möglich. Er kann auch die Verfassung ändern. Gibt ihm auch das Recht.
Er zieht uns derzeit die Unterhose.
Das hat er im Übrigen, muss man auch sagen. In Österreich und in Europa sagt man, um Gottes Willen, er geht in eine dritte Periode. Das muss das Parlament beschließen, also das Repräsentantenhaus und der Senat. Und im Übrigen, bis vor 40 Jahren waren 3 Perioden nichts Ungewöhnliches. Das ist erst seit 45, 50 Jahren eingeführt, die 2 Perioden.
Langer Rede, kurzer Sinn. Aber er zieht uns die Unterhose aus. Er hat jetzt gerade 300 Milliarden für Artificial Intelligence in Saudi-Arabien locker.
Ja, aber weißt du, was jetzt sage ich dir Folgendes. Sollen wir jetzt auf Donald Trump böse sein, einfach weil er es geschickter macht als unsere Politiker?
Ich finde überhaupt,
sollen wir jetzt ihn als Feind sehen, nur weil er 100 Gehirnzellen hat und unsere Politiker sie allesamt auch nicht teilen? Ja. Weil er es geschickter macht?
Aber um zum
sollen wir, und das verstehe ich auch, ich komme noch mal zurück auf Ungarn. Ungarn hat sich wirtschaftlich die letzten Jahre Richtung Türkei aufgemacht, Richtung China, Richtung Indien. Sollen wir dem Orbán mit Blick auf das kaputte und Deutschland und Österreich böse sein, dass er sein eigenes Land wirtschaftlich retten versucht, weil er sieht, dass Deutschland in Abschwung ist und die Konjunktur nicht anspringt und sich neue Märkte in der Türkei und in China sichert, damit sein Wirtschaftswachstum und sein sozialer Wohlstand und der Friede garantiert ist? Ich kann ja nicht einem böse sein, weil er es besser macht als ich.
Damit sind wir am Anfang dieser Diskussion zurückgekehrt, am Ende jetzt, nämlich braucht man nicht den Basti Fantasti, weil das der einzige ist, der zum Beispiel in der Lage
Basti
ist,
Fantasti
bei Saudi-Arabien ähnliches.
Geh her doch auf, dass Basti Fantasti hat in Saudi-Arabien nur Kredite für den Herrn Benko zusammengebracht, aber doch nicht dem Land genutzt. Der Basti Fantasti würde im Studio hier das Gleiche sagen, was ich sage. Das Problem ist nur, er setzt es nicht um.
Und zwar,
und am Ende, er denkt, er sagt das Gleiche, wahrscheinlich denkt auch das Gleiche, hat offenbar aber nicht die Kraft, das umzusetzen. Er sieht, dass das populär ist, er ist ein Populist, sagt, ja, da kann man ein paar Wähler gewinnen und alles drum und dran. Dann macht er Fokusgruppen mit seinen Israelis, die machen dann Umfragen und sagen, ja, die Leute denken jetzt so,
der
Urwaschel flattern und dann macht, würde er das Gleiche sagen, was ich sage, aber er setzt es am Ende nicht um.
So,
und wenn ich jetzt den Vergleich habe, Kickl und Kurz, sage ich, der Kickl kündigt nicht nur an, sondern der setzt auf Punkt und Beistrich das um.
Ja, er kommt halt leider nie in die Position, dass er überhaupt
was ähnliches
davongelaufen. Meine liebe Eva. Du leiderst ja auch unter der Zeller vor der Lappenparese davongelaufen. Was ist denn mit dir los? Die ÖVP wollte das Kanzleramt, das Innenministerium, alles in der Republik.
Immer nur die anderen schuld.
Naja, wer denn sonst? Die ÖVP macht uns seit 6 Jahren hin.
Er hat sich geschlagen, es steht 2:2. Deshalb sag uns am Schluss noch, Eva, würde uns dein Basti Fantasti, dein Sebastian, dein lieber Sebastian, etwas aus der Krise bringen, zum Beispiel in Kontakten in dem mittleren, arabischen Raum.
Ich glaube, erstens hat er eingesehen, dass es damals ein Fehler war, diese konservative Regierung zu beenden und in einer Regierungskonstellation mit einer anderen konservativen Partei, glaube ich, würde sehr viele Dinge umsetzen.
Du sagst ja, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Wir brauchen wieder eine ÖVP.
Wir brauchen wieder eine.
Also das letzte Mal, wie mir der Sebastian gesagt hat, er will die konservative Regierung weiterführen, dann Werner Kogl reingeholt. Ich sag's nur zweimal.
War sein größter Fehler.
Naja, aber weiß ich, ob der nicht weitergeht. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und auch wenn er die Wahrheit spricht.
Das ist der Strubelpeter.
Also, du wolltest, bevor er dich unterbrochen hat, sagen was?
Ich glaube, der Sebastian Kurz würde jetzt eine konservative Regierung bilden. Das würde er auch zustande bringen. Und das braucht dieses Land. Und dann könnte man auch Schritt für Schritt diese Probleme lösen. Eine Koalition ist immer ein gewisser Kompromissansatz. Aber da würde man in eine Richtung marschieren. Und glaube ich, würde relativ schnell zu deutlich besseren Ergebnissen kommen.
Du sagst, ein Duo, Kurz als Kanzler, Kickl als Vizekanzler, wäre erstrebenswert. Das sagst du. Schluss.
Sind zumindest Herbert Kickl ist der Protagonist, der zurzeit da ist. Und natürlich auch die Frage, wie lange er da sein wird. Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen noch 30 Jahre, aber wir wissen ja alle, da haben wir genug Erfahrung, die politische Szene ist eine sehr schnell.
Aber eine Regierung Kurz Kickl würdest du spannend finden.
Würde ich glaube,
da könnte was weitergehen.
Es könnte eine Regierung Kickl Kurz geben.
Ja, aber sie will ja eine Regierung Kurz geben.
Ja, sie will aber sie haben sich
das war's für heute. Sie hat dieses Duell meinem Empfinden nach 2:1 gewonnen, obwohl dein Staat...
Dreimal Augenklimpern und du gehst in die Knie.
Ja, irgendwas.
Entschuldige. Da schaue ich ja wieder streut in der Mitte.
Ja, auch deine rosa-rote Krawatte konnte mich am Schluss nicht wirklich überzeugen, muss ich sagen. So, also 2:1 für die Eva, aber du hast dich wacker geschlagen und warst teilweise wie immer sehr unterhalten. Das war's für heute. Wenn Sie noch etwas brutalere Auseinandersetzungen wollen, bitte, dann bleiben Sie jetzt dran, weil jetzt kommen unsere zwei, wie sollte man sagen, wirklichen Duellgegner. Robert Miesig für die stark linksorientierte Hälfte dieses Landes, inklusive aller Gutmenschen, und Heimo Leposchitz für die rechtsorientierte Hälfte dieses Landes, inklusive aller Gerald Groß und FPÖ-Fans. In diesem Sinne, bleiben Sie dran. Um Gottes Willen. Leposchitz gegen Miesig ist der nächste Punkt. Und Groß gibt es morgen wieder gegen Sebastian Born-Mehner um diese Zeit. Also, wir schalten in eine kurze Werbepause und dann gleich direkt zu Isabel Daniel und Robert Miesig und Heimo Leposchitz.